Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 7 der Sure 96, Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العلي العظيم.
Diese Verse wurden dem Propheten hinabgesandt, als er in der Höhle Hara in Andacht versunken war. Es sind nebenbei die ersten Verse, die ihm hinabgesandt wurden. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Lies im Namen deines Herrn, der die Welt erschuf, der den Menschen aus geronnenem Blut erschuf. Lies, denn dein Herr ist allem weit erhaben. Er, der mittels der Schreibfeder lehrte, den Menschen lehrte, was er nicht wusste. So wie ihr denkt, ist es nicht. Der Mensch ist renitent, wenn er glaubt, unabhängig zu sein.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, gleich dem 8. Tier 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran drängt auf muslimische Einheit, um böswillige Verschwörungen der Feinde zu vereiteln. Iran kritisiert Schweden, weil es grünes Licht für Schändung des Heiligen Korans gegeben hat. Wächter der Chemiewaffenkonvention, Welt muss dafür sorgen, dass Tragödien wie Sardasht der Vergangenheit angehören. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran drängt auf muslimische Einheit, um böswillige Verschwörungen der Feinde zu vereiteln. Der iranische Außenminister hat die islamische Welt aufgefordert, sich gegen bösartige Verschwörungen der Feinde und der zionistischen Lobby zur Destabilisierung ihrer Länder zu vereinen. Hossein Amir Abdollahian überbrachte diese Botschaft am Donnerstag bei einem Treffen mit Botschaftern, Geschäftsträgern und Leitern diplomatischer Vertretungen islamischer Länder in Teheran anlässlich des Eid al-Adha, Opferfest. Er betonte, dass die Feinde der muslimischen Umma ausgefeilte Pläne zur Spaltung muslimischer Nationen hätten. Unsere gemeinsamen Anstrengungen müssen darauf ausgerichtet sein, die Pläne der Feinde des Islam und der zionistischen Lobby zu vereiteln, die darauf abzielen, muslimische Nationen einschließlich des Sudan zu spalten, erklärte er und wies darauf hin, dass sie ihre Ziele in früheren Konflikten wie denen in Afghanistan, Syrien und Irak nicht erreicht hätten. Amir Abdollahian bekräftigte, dass die Palästina-Frage für die muslimische Welt weiterhin das Hauptanliegen und die höchste Priorität sei. Unter Bezugnahme auf ein kürzliches Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan Al Saud sagte der iranische Spitzendiplomat, beide Seiten seien sich einig, dass die muslimische Welt angesichts der Aktionen des israelischen Apartheid-Regimes gegen Palästinenser wachsam bleiben sollte. Iran kritisiert Schweden, weil es grünes Licht für Schändung des Heiligen Korans gegeben hat. Iran hat Schweden vehement verurteilt, weil das Land erneut grünes Licht für seinen verabscheuungswürdigen Akt der Schändung des Heiligen Korans gegeben hat. In einem wiederholten und staatlich genehmigten Fall eines Sakrilegs gegen das muslimische Heilige Buch standen am Mittwoch zwei Männer vor der Zentralmoschee der schwedischen Hauptstadt Stockholm und verbrannten ein Exemplar des muslimischen Heiligen Buches, nachdem ihnen ein schwedisches Gericht grünes Licht gegeben hatte. Der Schritt erfolgte zeitgleich mit dem muslimischen Fest Eid al-Adha Opferfest, das den Abschluss der jährlichen Hajj-Pilgerreise markiert, an der Millionen Muslime aus der ganzen Welt teilnehmen. In seiner Rede am Donnerstag verurteilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nursel Kanani die Genehmigung der schwedischen Regierung zur Wiederholung eines solchen Sakrilegs durch in Schweden ansässige Islamophobe, die das Heilige Buch in der Vergangenheit bereits mehrfach in ähnlicher Weise beleidigt haben. Die Wegbereitung für die Wiederholung von Akten des Sakrilegs gegen die göttliche Heiligkeit durch Schweden, insbesondere während heiliger Anlässe der internationalen muslimischen Nation und ihrer millionenschweren Teilnahme an der internationalen Hajj-Gemeinde, ist eine Provokation und eine unüberlegte und inakzeptable Tat, sagte er. Beleidigungen gegen heilige Bücher seien ein Beispiel für Neigung zur Aggression und Hasshetze und stünden im Widerspruch zu authentischen Menschenrechtswerten, betonte der Sprecher. Stockholm sei geraten, die Wiederholung von Beleidigungen internationaler Heiligkeiten in Zukunft zu verhindern und in dieser Hinsicht ernsthaft auf die Grundsätze der Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu achten. Wächter der Chemiewaffenkonvention. Welt muss dafür sorgen, dass Tragödien wie Sardasht der Vergangenheit angehören. Der Chef der weltweiten Aufsichtsbehörde für chemische Waffen hat die internationale Gemeinschaft am 36. Jahrestag der Chemiewaffenangriffs von Sardasht aufgefordert, ihr Engagement für die dauerhafte Vernichtung chemischer Waffen zu erneuern und forderte die Länder auf, sich dafür einzusetzen, dass solche Tragödien der Vergangenheit angehören. Fernando Arias, der Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCB, äußerte diesen Appell am Mittwoch in einer Videobotschaft bei einer Gedenkfeier, die vom iranischen Außenministerium in Teheran abgehalten wurde. Arias sagte, die Welt werde sich immer an die Qual der Überlebenden des Angriffs und aller anderen erinnern, die weiterhin die Hauptlast der brutalen Gräueltat tragen. Sardasht, eine Stadt nahe der irakischen Grenze im Nordwesten Irans, wurde 1987 auf Befehl des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein von einem massiven Chemiewaffenangriff getroffen. Mehr als 100 seiner Bewohner wurden sofort getötet und tausende weitere wurden verletzt und den chemischen Kampfstoffen ausgesetzt, die der Westen in den Irak geliefert hatte. Arias sagte, die Welt habe nun ein umfassendes globales Verbot chemischer Waffen beschlossen, das in der Chemiewaffenkonvention verankert sei. Der spanische Diplomat betonte, die Welt müsse kontinuierlich daran arbeiten, das globale Übereinkommen gegen chemische Waffen zu stärken, und sie müsse zudem über die Sardasht-Tragödie beunruhigt sein und sich daran erinnern, dass sie niemals Verstöße gegen die Konvention oder Maßnahmen dulden dürfe, die den Einsatz chemischer Waffen normalisieren. Nach Hiroshima und Nagasaki in Japan war diese Stadt die dritte Stadt weltweit, die von Massenvernichtungswaffen getroffen wurde. EU-Parlament fordert strafrechtliche Verfolgung Israels wegen Kriegsverbrechen. Mitglieder des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments haben eine Resolution gebilligt, in der die EU aufgefordert wird, den Internationalen Strafgerichtshof ISTGH bei der Verfolgung Israels wegen seiner Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu unterstützen. Die Resolution, die vom schwedischen sozialdemokratischen Europaabgeordneten Evin Insir, dem Berichterstatter für Empfehlungen zu den Beziehungen der EU zur palästinensischen Autonomiebehörde PA angeführt wurde, wurde am Dienstag mit 41 Stimmen bei 21 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen angenommen. Es ist geplant, dass es im Juli zur Abstimmung im Plenum kommt. Der Ausschuss bedauert die begrenzten Fortschritte bei den Ermittlungen des ISTGH zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden, und ist entschlossen, den ISTGH und seinen Staatsanwalt dabei zu unterstützen, die Ermittlungen und die Strafverfolgung voranzutreiben, heißt es in der Resolution. Nach der Abstimmung sagte Insir, dass das palästinensische Volk seit mehr als 50 Jahren unter Besatzung lebt, und fügte hinzu, dass die EU ihr wahres Engagement zeigen muss, indem sie ihre Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autonomiebehörde verstärkt und sich für ein Ende der Besatzung einsetzt. Er begrüßte die Resolution auch als historische Entscheidung. Die Abgeordneten äußerten ihre Besorgnis über Israels Strafmaßnahmen gegen Palästinenser und forderten die EU auf, gezielte Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die speziell auf Israels Siedlungserweiterungspolitik im besetzten Westjordanland abzielen, und forderten gleichzeitig eine Entschädigung für den Abriss aller EU-finanzierten Infrastrukturen dort. Sie forderten die EU außerdem auf, israelische Produkte, die in den besetzten Gebieten hergestellt werden, vom Freihandelsabkommen zwischen der EU und Israel auszuschließen. Transfer fortschrittlicher US-Militärausrüstung nach Indien wird strategische Stabilität der Region gefährden. Berichten zufolge hat Pakistan gegenüber den Vereinigten Staaten seine tiefe Besorgnis über den Transfer fortschrittlicher amerikanischer Militärausrüstung nach Indien zum Ausdruck gebracht und erklärt, dass der Erwerb der Technologien durch seinen atomar bewaffneten Nachbarn die strategische Stabilität in der südasiatischen Region gefährden werde. Anfang dieses Monats stattete der indische Premierminister Narendra Modi den USA einen Besuch ab und traf sich mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Anschließend kündigten die beiden Staats- und Regierungschefs eine Reihe von Verteidigungs- und Handelsabkommen an. Den Berichten zufolge teilte Islamabad Washington mit, dass Indien durch den Erwerb solcher Technologien ermutigt würde, was Pakistans nationale Sicherheitsinteressen gefährden könnte. Berichten zufolge machte Pakistan den USA auch klar, dass eine solche indisch-amerikanische Zusammenarbeit, die den Interessen Pakistans schadet, Islamabad keine andere Wahl lassen würde, als Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan bleiben seit Jahrzehnten angespannt. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 haben Indien und Pakistan drei Kriege geführt, zwei davon um die mehrheitlich muslimische Himalaya-Region Kaschmir, die beide vollständig, aber teilweise regieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandrabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bobakir Jahanbakhsh mit dem Titel Man Hastam, das heißt, ich bin für dich da.
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم پیدا نکردی کسی رو کم با تو هم صداشه من هستم اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد من هستم من هستم من هستم رو عشق من حساب کن نمیشه آدم از عشقش که خسته نمیشه تنها من رو تو ذهنت نگردم تا تو بخوای من هستم نزدیک من باشی نباشی غرق سکوچی یا که صداشی هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو بخوای من هستم آی من هستم عشق یعنی تو نباشی و فکر کنم هستی من هستم نگرانشم با این که عمری منو شکستی من هستم اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم، واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد، من هستم من هستم من هستم. رو عشق من حساب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه، تنها من رو تو ذهنت نگردم تا تو بخوای من هستم، نزدیک من باشی نباشی، غرق سکوتی یا که صداشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو بخوای من هستم، آی من هستم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Freunde, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge dieser Sendereihe. In diesem Teil geht es noch einmal um die Person und Denkweise von Khwaja Abdullah Ansari, des bekannten iranischen Mystikers, Koranexegeten, Hadith-Kenners und Literaten, der im 11. Jahrhundert nach Christus, 5. Jahrhundert nach der Hijra, gelebt hat. Wir haben aus dem Leben von Khwaja Abdullah Ansari berichtet und ebenso über seine Werke und seinen Stil gesprochen. Das bekannteste seiner Werke ist der Munajat-Name. Wir können nicht alle seine Werke vorstellen, aber um Ihnen einen Eindruck von der Denkweise dieses Mystikers und Gelehrten zu Themen wie Armut und Reichtum, Wissen, Gotteswissen und Gottvertrauen zu geben, stützen wir uns nachstehend auf ein weiteres Werk von ihm. Das Thema Fakr und Ghana, Armut und Reichtum, kommt in der iranischen Literatur, insbesondere in den mystischen Werken, immer wieder vor. Das persische Wort Fakr bedeutet Besitzlosigkeit und Bedürftigkeit und Ghana bedeutet Reichtum und Bedürfnislosigkeit. In den Augen der Mystiker ist nur Gott reich im Sinne von Bedürfnislosigkeit, während der Reichtum der Menschengeschöpfe im inneren Reichtum besteht. Der innere Reichtum ist eine Stufe, auf der sich der Diener Gottes von der Welt und allen ihren Bewohnern unabhängig sieht und wo er, da er zur Wahrheit gefunden hat, ausschließlich Gott zugewandt ist. In seinem Werk Sad Meydan, 100 Schauplätze, stützt sich der Mystiker Abdullah Ansari auf den Vers 8 der Sure 93, Duha, im Heiligen Koran. Und dich, o Prophet, hat Gott arm gefunden und reich gemacht. Er versteht das Wort Rana, von dem das Wort Aghna in diesem abgeleitet ist, als Reichtum in dreierlei Sinne und unterscheidet nach materiellem Reichtum, einem reichen Ich und einem reichen Herz. Die Allgemeinheit versteht unter materiellem Reichtum üblicherweise, dass jemand sehr viel materielle Dinge besitzt. Aber die Mystiker sind der Überzeugung, dass gerade großer Vermögensbesitz die Verdorbenheit und den Gottungehorsam begünstigen und daher schließen sie die Augen vor den weltlichen Abhängigkeiten und Interessen wie Vermögen und soziale Positionen. Roger Abdullah ist davon überzeugt, dass selbst ein Vermögen, welches auf dem religiös zulässigen Wege halal erworben wurde, ein Übel darstellt. Daher mahnt er diejenigen, die den Pfad der Wahrheit gehen, keinen Besitz anzuhäufen und sich nicht diesem Übel auszuliefern. Aus der Sicht von Khawaja Abdullah ist die zweite Art von Reichtum die Bedürfnislosigkeit des Ichs. Die Menschen sollen diese Bedürfnislosigkeit anstreben. Der hartnäckigste Schleier, der den Wanderer auf dem Weg zur Wahrheit und zu Gott behindert, ist nämlich durch die Beachtung des Ichs und seine Befolgung gegeben. Es ist typisch für das Ich, dass es den Menschen verlockt, und es ist klar, dass jemand, der seinem Ich folgt, keinen Schritt unternimmt, um Gott zufriedenzustellen. In den Augen von Khawaja Abdullah Ansari besteht daher der Reichtum des Ichs darin, dass der Mensch sich nicht mehr von seinem Ich, sondern von Gott abhängig fühlt. Wenn der Wanderer auf dem Pfade Gottes diese Bedürfnislosigkeit gegenüber dem Ich erreicht hat, braucht er keinen weltlichen Gewinn und Nutzen mehr. Dann hofft er nur noch, seinen Herrn zu erreichen. Hat sich der Mystiker aus der Abhängigkeit von materiellen Besitz und der Ich-Abhängigkeit befreit, erfüllt er laut Roger Abdullah die beiden Voraussetzungen für die dritte Art von Reichtum, den Reichtum des Herzens. Ein frommer Wanderer, der sich nicht mehr auf Besitz und das Ich angewiesen fühlt und dadurch reich wurde, dessen Herz ist in Wahrheit reich und bedürfnislos geworden. Das Herz dieses Wanderers, Salik, auf dem Pfad Gottes, braucht nichts und niemanden auf der Welt, denn es hat zu Gott gefunden. Mit den Worten von Khawaja Abdullah Ansari erreicht der Gottesdiener dank dieses Reichtums des Herzens innere Ruhe, eine Ruhe, die über die Weite von sieben Himmeln und Erden hinausreicht. Die Armut bildet im allgemeinen Sinne das Gegenteil zum Reichtum, aber in der Mystik bedeutet Armut, Darwishi, die Abhängigkeit von Gott, dem Allmächtigen. Armut bedeutet in der Mystik die Bedürftigkeit gegenüber Gott. Der Mystiker hängt nicht an den weltlichen Dingen und fühlt sich nicht auf sie, sondern nur noch auf Gott angewiesen. Durch Erreichung der Stufe der Bedürftiglosigkeit und Unabhängigkeit von den weltlichen Dingen erlebt er die Stufe Fana fi Allah, der Entfernung in Gott. Dies ist die Stufe wahren Reichtums. Einige Mystiker sagen, man brauche, um die Stufen auf dem Weg zu Gott hochzusteigen, Wissen als Reiseproviant. Sie sagen, wenn einige Salikin, spirituelle Wanderer, vom richtigen Weg abgeraten, liegt es an ihrer Unwissenheit. Sie treten ohne die mystischen Grundsätze, den Weg und seine Sitten zu kennen, den Pfad an und begehen daher in der Mehrheit Irrtümer. Khawaja Abdullah Ansari sagt, auch wenn Wissen für den Mystiker eine Fessel darstellt, so ist er noch ein Mystiker ohne Wissen, nicht mehr als ein Teufel. Laut Khawaja Abdullah Ansari ist Unwissenheit für den Mystiker ein Gift, welches ihn auf dem Pfad zu Gott niederstreckt. Wissen betrachtet er dahingegen als Mittel zur Beleuchtung des Weges. Er sagt aber auch, dass es nicht genügt, wenn ein Wanderer auf dem Weg zur Wahrheit Wissen anhäuft. Vielmehr betont er, dass Wissen mit Gottwissen und Erkenntnis einhergehen muss. Das Gottwissen und die Erkenntnis betrachtet er als die Seele des Wissens und kritisierte ein Wissen, dem Gottwissen und Gotterkenntnis fehlt. Das Wissen ist für den Mystiker Abdullah Ansari eine Leuchte, die den Weg des Mystikers erhält, und das Gottwissen und die Erkenntnis ist die Leiter, auf der er emporsteigt und sich vervollkommnet. Khawaja Abdullah sagt, dass der Wanderer auf dem Pfad zu Gott nicht beim Wissen stehen bleiben darf, sondern das Wissen nutzen muss, um an die Erkenntnis und das Wissen über die Wahrheit zu gelangen. Die Wanderung zur absoluten Wahrheit ist wie eine Leiter, auf der der Wanderer mithilfe von Wissen und Gottes Wissen und Erkenntnis Stufe für Stufe höher steigt, bis er Gott begegnet. Ein weiterer wichtiger Gegenstand ist bei Khawaja Abdullah Ansari das Vertrauen in Gott, Tawakkul. Tawakkul bedeutet laut dem mehrbändigen Wörterbuch von Dehrodin, jemanden vertrauen, sich auf jemanden stützen und die eigene Unfähigkeit eingestehen. Aber in der Terminologie der Mystiker bedeutet es noch etwas anderes. Es bedeutet, eine Angelegenheit jemanden überlassen, dem man vertraut und der stark ist. In der Mystik ist Tawakkul eine sehr hohe Stufe, die nicht jeder erreicht. Auf dieser Stufe vertraut jemand so sehr in Gott, dass er sich von jedem anderen loslöst. Noch höher kommt in den Augen von Khawaja Abdullah die Stufe des Taslim zu stehen. Auf der Stufe von Tawakkul überlässt der Mystiker alle Angelegenheiten Gott, während er auf der Stufe des Taslim, der Ergebung, sich selber Gott überlässt. Gemäß Khawaja Abdullah Ansari hat der Gottesdiener aber bereits eine hohe Stufe erreicht, wenn er alle seine Angelegenheiten Gott überlässt, wie seinen Glauben und seinen Lebensunterhalt und die Erwiderung schlechter Taten von anderen. Dann hat er nämlich einen schweren Weg hinter sich gebracht und bereits viele Stufen bestiegen. Khawaja Abdullah Ansari sieht im Gottvertrauen eine Stufe für die Allgemeinheit, und in der Stufe Taslim die Stufe, die nur besondere Gottesdiener erreichen. Mit Allgemeinheit meint er die Anhänger der Mystik, die auf ihrem langen Weg zur Wahrheit Härten auf sich nehmen und viele Stufen weiterkommen müssen, wobei Tawakkul eine dieser Stufen ist. Die Ergebung, Taslim, ist die Stufe der Gottliebenden, die das Glück fanden, spirituell ihrem Schöpfer und Herrn nahegekommen zu sein und ihm zu begegnen. Wasle. Der Wanderer, der die Ebene des Gottvertrauens erreicht hat, ist in den Augen von Ansari noch unterwegs, denn er hat Gott nur seine Angelegenheiten und nicht sich selber und sein Schicksal überlassen. Aber jemand, der die Ebene der Ergebung erreicht hat, der hat akzeptiert, dass Gott der Allmächtige immer Gutes für ihn will. Er hat innere Ruhe erreicht. Er hat sich selber Gott überlassen und ist seinem Willen gegenüber ergeben. Er glaubt daran, dass das, was Gott für seine Diener bestimmt, immer gut für sie ist, auch wenn es in den Augen der Menschen zu ihrem Nachteil zu sein scheint. Damit beenden wir unsere Ausführungen über den iranischen Mystiker Abdullah Ansari. Beim nächsten Mal werden wir uns dem iranischen Dichter Nizami zuwenden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Wahide Tosh mit dem Titel Ka'beye Janha, auf Deutsch Die Kaaba der Seelen.
ندارم جزی کار ندارم جزی چون فلکم روز و شب پیش و کارم تواف چون فلکم روز و شب پیش و کارم تواف بهتر از این یار کیست خوشتر از این کار چیست پیش نگارم سجود گرد نگارم تواف پیش نگارم سجود گرد نگارم تواف چون که برارم سجود باز رحم از وجود که به شفیعم شود چون که گذارم تواف چون که گذارم تواف خشت وجود مرا خورد کنی غم چگر تا که سوارم تواف گرد 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 سوارم تواف
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung hat auch Schwäche erlitten und die Komponenten seiner wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien bringen. Nach dem dubiösen Vorfall vom 11. September 2001 starteten die Vereinigten Staaten eine weltweite Kampagne gegen den Terrorismus. Durch unrealistische Versprechungen unter dem Motto Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus und durch die Erhöhung des Militärbudgets begann Washington in der ersten Phase einen blutigen Krieg in Afghanistan und 2 Jahre später im Irak. Auf diese Weise änderten die USA nach weniger als 3 Jahrzehnten ihre Politik, die sie nach der Niederlage im Vietnamkrieg eingeschlagen hatten. Mit dem Versprechen, Demokratie im westasiatischen Raum zu fördern und Ausbreitung von Extremismus und Terrorismus zu verhindern, startete das Weiße Haus Kriege, die US-Steuerzahler mehr als 2 Milliarden Dollar kosteten. Dieser Ansatz brachte Westasien statt Demokratie mehr Extremismus und Terrorismus. Die Region wurde in einen Hort für verschiedene Terrorgruppen verwandelt. So wurde die IS-Terrorgruppe Daesh in dieser Zeit aus der Taufe gehoben. Ein klares Beispiel für das Scheitern der US-Pläne in Westasien ist der Fall Afghanistan. Aufgrund seiner geopolitischen Lage und seiner Eigenschaften gilt das Land am Hindukusch als sehr wichtig für die Errichtung der globalen Hegemonie der USA. Zu den geopolitischen Merkmalen Afghanistans gehören die Nähe zu Russland und China als 2 mächtigen Rivalen der USA, Nähe zum westasiatischen Raum, Bereitstellung der Grundlage für die weitere Expansion der NATO nach Osten, Nachbarschaft zur Islamischen Republik Iran, Nähe zu Zentralasien und zum Kaukasus und zum Indischen Ozean, Nähe zu der Straße von Hormus und dem Persischen Golf und die Nachbarschaft zu beiden aufstrebenden Atommächten Pakistan und Indien. Während die USA Afghanistan im Jahr 2001 Demokratie versprachen, stieg die Zahl der Terroristen im Jahr 2015 auf 100.000, verteilt auf 44 Terrorgruppen. Dies führte zu einem Anstieg der Terror- und Selbstmordanschläge weltweit von 1.880 auf über 14.000. Die Zahl der Opfer dieser Angriffe belief sich im Jahr 2015 schätzungsweise auf fast 40.000 Menschen, was einem Anstieg von 397% im Vergleich zu 2001 entspricht. Die US-Invasion in Irak und in Afghanistan hat nicht nur den Terrorismus nicht beseitigt, sondern auch sein Wachstum nicht stoppen können. Denn der Krieg gegen den Terror hat zu Chaos in der Region geführt, was terroristischen Gruppen, darunter IS, die Möglichkeit bot, weitere Mitglieder zu rekrutieren. Professor Noam Chomsky, ein prominenter US-Wissenschaftler, glaubt in Bezug auf die US-Invasion in Afghanistan, Washingtons unmittelbare Reaktion auf die Ereignisse vom 11. September bestand darin, Afghanistan anzugreifen. Als die USA in Afghanistan einmarschierten, war die Basis des fundamentalistischen und radikalen Terrorismus auf nur einen Teil Afghanistans beschränkt. Mittlerweile hat sich diese Basis auf der ganzen Welt ausgebreitet. Die Zerstörung eines großen Teils Zentralasiens und Westasiens hat die Macht der Vereinigten Staaten nicht vergrößert. Wie man weiß, hat die USA das Land am Hindukusch nach 20 Jahren Besatzung auf demütige Art und Weise verlassen müssen. Durch die Einigung mit den Taliban in Katar hat Washington den Weg für die Rückkehr der Taliban an die Macht geebnet. Das Ergebnis dieses Krieges für die USA waren Kosten in Höhe von mehr als 2,3 Billionen Dollar. Außerdem kamen dabei fast 2.500 US-Bürger ums Leben und 21.000 weitere wurden auch verletzt. Hinzu kommt, dass die USA keines ihrer erklärten Ziele erreicht haben. Darüber berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Der Fall Kabuls läutete den Todesstoß für die Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika ein und einige chinesische Medien nannten Afghanistan den Friedhof des Imperialismus. In der Nacht vom 19. auf den 20. März 2003 haben die Angriffe der USA und ihrer Koalition der Willigen auf den Irak begonnen. Wegen angeblicher Massenvernichtungswaffen in den Händen von Machthaber Saddam Hussein gab der damalige US-Präsident George W. Bush den Kriegsbefehl. Die Massenvernichtungswaffen gab es allerdings nie und auch sonst endete die Operation im Fiasko. Auch wenn der Krieg 2003 begann, die Vorzeichen gab es schon lange davor. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 griffen die USA zunächst Afghanistan an. Bald war bei Präsident Bush aber von einer ganzen Achse der Bösen die Rede, inklusive des Iran und des Irak. Im Herbst 2002 war Bush noch konkreter. Er bekräftigte vor den Vereinten Nationen die Entschlossenheit der USA, notfalls im Alleingang gegen den Irak vorzugehen. Unterstützung bekam er umgehend vom britischen Premierminister Tony Blair, dessen Image ab diesem Zeitpunkt als Bushs Pudel einigermaßen beschädigt war. Noch im Herbst gab der US-Kongress grünes Licht für eine Militäroperation. Im Februar 2003 sollte eines der dunkleren Kapitel der US-Politik folgen. US-Außenminister Colin Powell legte dem Sicherheitsrat angebliche Beweise vor, wonach der Irak Massenvernichtungswaffen besaß und Verbindungen zu Terrororganisationen hatte. Ein Mandat der UNO erhielten die USA unter anderem wegen des Widerstands vieler europäischer Länder dennoch nicht. Später sollte sich herausstellen, die Beweise waren falsch, die USA waren unter anderem falschen Informanten aufgesessen. Powell bedauerte Jahre später seinen Auftritt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass der US-Plan für den Irak nicht aufgegangen war. Statt des Aufbaus einer Demokratie versank das Land in Terror und Gewalt, statt nationaler Versöhnung begann der Bürgerkrieg. Die anderen Willigen zogen sich bald zurück, es blieben US-Armee und private Söldner, etwa von der Firma Blackwater. Es häuften sich Bombenanschläge und Selbstmordattentate. Wie viele Menschen durch den Krieg ums Leben gekommen sind, Darüber gehen die Schätzungen weit auseinander. Manche Studien sprechen von 120.000 Toten, andere von bis zu 1 Million im Zeitraum von Kriegsbeginn bis zum Abzug der US-Truppen 2011. Die Zahlen divergieren vor allem, weil unklar ist, wie viele Menschen aufgrund der indirekten Kriegsfolgen wie der zerstörten Infrastruktur ums Leben kamen. Nach dem 11. September unternahm Amerika einen massiven Versuch, sich als Supermacht, die eine unipolare Weltordnung schaffen will, zu präsentieren. Auf dieser Grundlage beabsichtigte Amerika, aufgrund der strategischen und geoökonomischen Bedeutung der westasiatischen Region, diese Region zu seiner eigenen Einflusszone zu machen. Der Umsetzungspunkt dieses Plans war der Irak. Eines der Hauptziele des US-Angriffs auf den Irak war die Schaffung einer neuen politischen Ordnung in Form des Plans Großer Naher Osten, auf dessen Grundlage ganz Westasien Veränderungen und Spaltungen erfahren sollte. Nicht nur, dass die Vereinigten Staaten ihre erklärten Ziele im Irak und im Afghanistan, zu denen der Aufbau eines Nationalstaats, die Förderung der Demokratie und die Bekämpfung des Terrorismus gehören, nicht erreicht haben, auch ihre Interventionen in anderen Ländern wie Syrien, Jemen und Somalia blieben ergebnislos und brachten ihnen lediglich Machtverlust, Niederlage und Misskredit. Der Hegemonieverlust der USA beschränkt sich nicht nur auf den fehlenden Einfluss und die Gefährdung der Interessen dieses Landes im westasiatischen Raum, sondern er führte auch zudem zum Auftreten terroristischer Operationen in Europa und Amerika, insbesondere in den Jahren 2011 bis 2017, so dass selbst der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, der die schlechten politischen und wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund der zahlreichen Kriege der Vereinigten Staaten einräumt, immer wieder auf das ungünstige Ergebnis der Kriegsführung seines Landes hinweist. William Odom, Direktor der US-amerikanischen National Security Agency in der Donald Reagan-Regierung, sagte: Wie viele Kritiker betont haben, ist Terrorismus kein Feind, sondern eine Taktik, denn Amerika selbst hat eine lange Geschichte der Unterstützung von Terroristen und der Anwendung terroristischer Taktiken. Die Analyse der Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte zeigt, dass die USA die Ziele, die sie unter dem Vorwand der Anschläge vom 11. September 2001 verfolgten, weder im politischen und sozialen Bereich noch im wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereich erreichen konnten. Jetzt wird es nach 2 Jahrzehnten deutlich, dass die USA aus der aktuellen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und globalen Hinsicht von Tag zu Tag tiefer in den selbstgemachten Sumpf versinken. Der Misserfolg ihrer umfangreichen Pläne in Afghanistan und im Irak ist ein klares Hinweis für den Niedergang der USA als Weltmacht.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei.
Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.